gerade mitsingen konnte. Aber ich glaube, dass jeder eine Ahnung hat, wenn ich das als Fundament für mein Leben gewinnen könnte, dann kann mein Leben gelingen. Nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern auch dann, wenn die Stürme des Lebens kommen. Und sie kommen, früher oder später. Und dann ist es gut, wenn man wirklich in einer ganz, ganz tiefen Geborgenheit an diesen Herrn leben kann. Ich weiß nicht, wo Sie sich gerade auf der Reise des Glaubens befinden. Vielleicht noch viele Fragen im Kopf, so beginnt das Jahr. Und das ist wichtig, dass man neugierig ist und dass man fragend ist. Und dann kann man auch weiterkommen. Und dieser Anmarschweg zum Glauben, der sieht ja für uns Menschen sehr unterschiedlich aus. Aber der soll irgendwie ganz zentral auch für uns enden. Und vor allen Dingen, dass wir vom Suchen zum Finden kommen. Und das ist mein Wunsch heute Morgen für uns alle. Ich war die Woche auf einer Beerdigung von einem Menschen, der in der baden-württembergischen Landeskirche eine hohe Position hatte, der auch zweimal hier gepredigt hat bei uns, Rolf Schäffbuch. Und zufällig hatte ich mich die Tage mit ihm schon beschäftigt, hatte dort einen Artikel liegen und ein sehr intellektueller Mann, der aber sagte, das Evangelium ist ganz einfach. Das hat Gott so eingerichtet, damit niemand sagen konnte oder könnte, das ist mir zu hoch, das habe ich nicht begriffen. Deshalb konnte ich nicht, doch, man kann. Es ist immer eine Frage des Willens, des Willens. Das Evangelium ist einfach. Ich wünsche, dass es mir heute Morgen gelingt, jeden von Ihnen mit hineinzunehmen in dieses Thema, was uns heute miteinander berührt. Gott ja, aber wozu Jesus Christus? Mit Gott kann ich noch was anfangen, aber mit Jesus? Mit Gott haben es ja schließlich alle Menschen irgendwie. Es muss ja was Höheres geben, Herr Pastor, sagen mir Leute. Es muss doch so ein höheres Wesen geben, so einen Schöpfer, der irgendwann das mal alles in Bewegung gebracht hat. Oder so eine unsichtbare Macht, die doch irgendwie die Finger im Spiel hat, dass nicht alles eigengesetzlich abläuft. Manche Menschen reden auch vom Schicksal oder andere reden von Werten, die es gibt. Mit Gott haben es ja auch alle Religionen zu tun. Die einen nennen ihn Allah, die anderen Buddha und die dritten wieder anders. Das ist doch eigentlich egal, wie der Gott heißt, oder? Hauptsache, man hat so etwas wie Ehrfurcht vom Höheren oder glaubt an irgendeinen Gott. Hauptsache, jeder hat einen, seinen Gott. Und Name ist Schall und Rauch, hat ja schon Goethe gesagt. Und auf dieser Formel Gott, da kann man sich treffen. Das ist der religiöse Generalnenner. Und über Gott, machen Sie mal die Probe auf Sechsempel, da kann man auf jeder Party stundenlang reden über Gott, ohne sich ins Gehege zu kommen, ohne dass das irgendwie zu Konflikten führt. Da herrscht Religionsfriede, zumal ja jeder seinen Gott hat und sein Bild von Gott. Und das hat ja der Philosoph Ludwig Feuerbach mal gesagt. Jeder Mensch bastelt sich seinen eigenen Gott zurecht und holt dann aus dem Himmel runter für sich. Ist ja viel Wahres dran. Sollten wir von daher nicht auf diesen Spaltpilz Jesus verzichten? Sollten wir einfach von Gott reden und Jesus lassen wir hinten runterfallen? Gott ja, aber wozu Jesus Christus? Das ist eine ernst gemeinte Frage von Menschen. Man kann beim besten Willen nicht verstehen, warum man Jesus glaubt, Jesus braucht, um an Gott zu glauben. Das ist ein ehrliches Verstehensproblem. Niemand hat Ihnen bisher erklärt, welch einzigartige Rolle Jesus im Auftrag Gottes für jeden Menschen hat. Für jeden Menschen hat. Darüber möchte ich heute sprechen. Und ich halte mich ganz eng an das, was die Bibel dazu sagt. Warum es nicht nur auf irgendeinen Glauben ankommt, sondern auf einen richtigen Glauben, auf einen rettenden Glauben, auf einen heilsamen Glauben, der sich heilsam in unserem Leben niederschlägt. Einen Glauben, der vor Gott bestehen kann. Und warum der mit Jesus zu tun hat. Darüber lässt uns die Bibel keinen Zweifel. Zwei Bibelworte. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes Jesus noch nicht hat, der hat auch das Leben noch nicht. Das ist eine ganz einfache Aussage, oder? Und dann stellt sich die Frage für jeden von uns, habe ich Jesus? Habe ich ihn? Und die zweite Stelle, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung, kann das Heil bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können, als allein diesen Namen Jesus Christus. Warum ist das so? Es bedarf einer Begründung. Und an einem solchen Satz, einem steilen Satz, da stoßen sich manche Zeitgenossen. Warum läuft alles auf Jesus hinaus? Warum hat Gott das so eingerichtet, dass alles auf Jesus hinausläuft? Ich möchte eine vierfache Antwort geben heute Morgen. Erstens, in Jesus stellt sich Gott ganz persönlich vor. Ich frage manchmal Menschen, wenn wir im Gespräch mit Gott sind, über Gott sind, sagen sie mal, wie stellen Sie sich Gott eigentlich vor? Wer ist Gott für Sie? Und wie ist Gott? Wie ist Ihr Gott? Und dann erlebt man, wie hier die Meinungen total auseinandergehen. Und ich komme hier und da nicht daran vorbei, zu sagen, wissen Sie, den Gott, den Sie mir gerade beschreiben, an den glaube ich nicht. Niemals wäre ich zum Glauben gekommen. Niemals hätte ich mich einem solchen Gott anvertraut, den Sie mir gerade schildern. Die Vorstellungen über Gott gehen weit auseinander. Und das ist auch ein Stück weit normal. Das ist kein Wunder, denn wir haben es ja mit einem Unsichtbaren, mit einem Unbegreifbaren, über unseren Verstand hinausgehenden Gott zu tun. Und deshalb sind die Bilder so unterschiedlich. Und so hat jeder sein persönliches Bild von Gott. Und wie das mal jemand ausgedrückt hat, aus der Werkstatt seiner eigenen Gedanken, Vorstellungen und Wünsche modelliert. Jeder, der hier im Raum sitzt heute Morgen, hat sein Bild von Gott. Die Frage ist, ob es stimmt. Ob dieses Bild von Gott stimmt. Und das ist ja so ganz entscheidend. Die einen glauben an Herrgott. Jeder Deutsche, so habe ich mal gehört, der braucht irgendwie so etwas wie so eine Art göttlichen Übervater. Und manche sprechen vom lieben Gott, der immer nett ist und dadurch allseits beliebt natürlich. Auch so ein Zeremonienmeister, Weihnachten steht vor der Tür. Und so ein Wunscherfüller, so eine Art göttlichen Weihnachtsmann, der dafür zuständig ist, dass in unserem Leben immer die Ampeln auf grün gestellt werden. Und dass wir all das, was wir uns wünschen und von Herzen ersehnen, dass das in Erfüllung geht. Für andere ist Gott auch so eine Art Zuchtmeister, der Leuten ein schlechtes Gewissen einflößt. Manche Eltern, wenn sie mit der Erziehung nicht mehr klarkommen, dann sagen sie, der liebe Gott sieht alles, auch wenn ich es nicht sehe. Und dann holen sie, das ist so der Joker, den manche irgendwo in der Kindererziehung dann holen. Und dieser Gott, der dafür zuständig ist, die Leute ein bisschen kurz zu halten, bei der Stange zu halten, ihnen ein bisschen Moral zu bringen. Lieben Freunde, dafür brauche ich nicht Gott, dafür haben wir die Polizei. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen, dass wir Gott hier nicht missbrauchen an der Stelle. Und die Bilder sind geprägt von den Projektionen unserer Wünsche und religiösen Vorstellungen. Und die haben wir alle irgendwo geerbt, durch die Oma oder wer auch immer, durch die Tante und so weiter. Und jetzt nehmen wir noch die Religion mit hinzu. Und das Bild von Gott wird noch bunter. Und das ist die Not bei uns Menschen. Über Gott können wir keine verlässliche Antwort geben. Gott entzieht sich der Beweisbarkeit. Gott entzieht sich damit auch der Manipulierbarkeit von uns Menschen. Er ist Gott. Wir haben es mit Gott zu tun. Nichts Genaues wissen wir. Wir haben kein gültiges, verlässliches Bild über Gott. Wie soll das auch sein? Wie soll das anders sein? Wie kann das endliche Geschöpf, wie kann der Mensch eine Aussage machen über den unendlichen und unsichtbaren Gott? Darf ich es mal einer Zeichnung deutlich machen, damit mich jeder versteht? Schauen Sie, Gott, der ist so wie hinter einem Nebel, wie hinter einer Wand. Und wir Menschen, wir suchen Gott, wir sind auf Gott angelegt. Wir streben nach Gott. Aber wir kommen nicht zu Gott durch, weil sich Gott der Beweisbarkeit entzieht. Wir haben Religion. Religion heißt, ich frage nach Gott, ich suche nach Gott. Ich frage nach dem Sinn, ich frage nach Vergebung, ich frage nach Frieden, ich frage nach Wahrheit und ich frage nach einem Mittel gegen den Tod. Das ist Religion. Und merken Sie, das sind unsere Fragen. Das sind wirklich unsere Fragen. Nur eins haben alle Religionen gemeinsam. Sie durchdringen den Nebel, diesen Schleier um Gott nicht. Und sie finden nicht zu Gott und können keine verbindliche Antwort geben. Es bleibt immer bei nebulösen Vorstellungen, Ahnungen und Sehnsüchten. Weil Gott ein verborgener Gott ist. Und das ist unser Dilemma. Das hat ein Mann im Alten Testament mit Namen Jesaja mal verstanden und gerufen: Herr, wir können dich nicht fassen und begreifen. Ach, dass du die Nebelwand zerreißen würdest und kämst zu uns herab, damit wir sehen, wer du bist, damit wir wissen, wie du bist und mit wem wir es zu tun haben. Anders, Gott, offenbare dich uns, sonst bleiben wir immer in der Religion stecken. Immer im religiösen Dunst stecken. Wir bleiben bei uns selbst stecken und in der Ungewissheit. Ihr Lieben, und an der Stelle muss man immer sagen, das möchten auch viele Menschen. Ein bisschen Religiosität ist okay, aber allzu viel ist ungesund, das tut weh. Man möchte sich gar nicht so tief auf Gott einlassen. Man möchte nicht, dass Gott in das Leben hineinredet, sich einmischt. Man möchte sich nicht festlegen und verbindlich mit ihm leben, sondern der Gott, den ich mir gemacht habe, der reicht mir. So eine kleine Lebensversicherung, und wir reden ja viel heute über Lebensversicherung. So wird man nie zur Klarheit kommen. Und wem das reicht, der sollte auch ganz ehrlich sagen, mehr möchte ich mit Gott nicht zu tun haben. Mehr möchte ich nicht zu tun haben. Ich möchte weiter mein eigenes Leben führen. Und Gott kommt, wo es mir gerade hineinpasst. Schauen Sie, wir haben das Dilemma, dass wir über Gott keine verbindliche Aussage machen können. Und nun kommt etwas ganz Spannendes. Dass Gott diesen Schrei unserer menschlichen Sehnsucht hört. Und dass er ganz konkret wird. Dass er von sich aus die Nebelwand durchbricht und zu uns kommt. In Raum und Zeit, in dieser Welt, in unsere Dimension, in unsere Erfahrungswelt, in dem Menschen Jesus von Nazareth. Das ist Evangelium. Bitte die nächste Zeile. Das ist Evangelium. Das ist Enthüllung. Gott zieht den Schleier um seine Person ein wenig weg, damit wir zur Klarheit kommen, damit wir zu ihm kommen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und Gott erreicht uns in Jesus. Die Bibel hatte einen Fachausdruck, das ist Offenbarung. Da wird etwas klar für jeden, der Klarheit haben möchte. Gott selber macht etwas klar. Und in Jesus hat sich Gott gezeigt ein für allemal. Da wird er so ganz konkret, da wird er persönlich, erlebbar, erfahrbar, sichtbar. Diese großartige, unbegreifliche Selbstoffenbarung, die feiern wir Weihnachten. Weihnachten. Weihnachten, dieses ganz große Geheimnis. Gott wird Mensch. Wissen Sie, warum das wahr sein muss? Weil das so unlogisch ist und weil ein normaler Mensch auf so eine Idee nie im Leben gekommen wäre, dass der lebendige Gott diesen Kosmos betritt, dass der lebendige Gott einer von uns wird, damit unser Leben anders wird. Das hat mich immer fasziniert, wenn ich da hineingegangen bin. In Jesus wird Gott konkret, und als die Engel sangen, euch ist heute der Heiland geboren, und Ehre sei Gott in der Höhe, da ist Gott zu uns Menschen gekommen. Da hat sich das Wunder aller Wunder ereignet. Gott ist da. Gott ist da. Und einige Jahre später, da fragt man diesen Jesus von Nazareth, zeige du uns doch mal Gott. Und wissen Sie, was er für eine Antwort gegeben hat? Nicht, beobachte die Natur. Da kann man viel sehen. Da kommt man auf die Spur, dass es wirklich ein Filigrantechniker Gott gegeben haben muss. Er hat auch nicht gesagt, horch in dich hinein, beschäftige dich mit dir selbst, sondern Jesus sagt, bitte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer Klarheit über Gott haben will, der muss mich anschauen. Eine ungeheure Behauptung, oder? Eine ungeheure Behauptung. So hat niemand geredet. Kein Religionsstifter hat so geredet wie Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich anschaut, der sieht Gott. Wer mein Wort hört, der hört Gottes Wort. Wer meine Taten sieht, der sieht Gott am Werk. Ich informiere nicht nur über Gott, sondern in mir handelt Gott. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ohne mich gibt es keine Klarheit über den Vater. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. In diesem Jesus offenbart Gott sein Herz. Im Hebräerbrief lesen wir einmal, Gott hat auf ganz verschiedene Weise zu den Menschen geredet. Durch die Natur, durch das Gewissen, durch Wunder, durch Zeichen, vieles andere mehr. Abschließend und endgültig hat er durch den Sohn geredet. Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, die Fotografie. Und im Griechischen heißt hier, der Charakter, der Charakter seines Wesens. Der Charakter seines Wesens. Wer den Charakter Gottes, das Wie Gottes kennenlernen will, der muss Jesus anschauen. Der muss sich auf Jesus fokussieren. Und da bekommen wir einen Blick in sein Herz, in Gottes Herz, wo und wie sein Herz schlägt. Da lesen wir an einer Stelle, und ich möchte es sagen, das ist das Manifest Gottes in Jesus. Da sagt Jesus, Gott, mein Vater, hat mich beauftragt und bevollmächtigt, den Armen zu sagen, dass Gott sie lieb hat, die verwundeten Herzen zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Blinden das Licht. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und allen sagen, dass Gott jetzt die gnadenvolle Zeit der Vergebung und eines neuen Anfangs anbrechen lassen will. Ihr Lieben, nun müssten wir Zeit haben, um Jesus anzuschauen. Die Fotografie Gottes, den Charakter Gottes, den menschgewordenen Gott, müssten ihn begleiten, beobachten und staunen und in jedem Augenblick begreifen. So ist also Gott. So ist er und er ist nicht anders. So ist er. Darf ich es in aller Kürze mit einigen Schlaglichtern versuchen? Da wird eine Frau, kann man in Johannes 8 nachlesen, eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Man schleppt sie zu Jesus und für die religiösen Führer ist die Sache klar, die Frau muss gesteinigt werden. Und dann sagt Jesus diesen Satz, den sie gewiss schon mal gehört haben. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und sie gingen alle hinweg, überführt von dem eigenen Gewissen, schuldbeladenen Gewissen. Und Jesus sagt, Frau, wo sind deine Verkläger? Alle weg. Und dann sagt Jesus ihr diesen Satz, deshalb gehe hin und sündige nicht mehr, ich verurteile dich nicht. Denn für Menschen wie dich, für schuldbeladene Menschen, da gebe ich mein Leben hin am Kreuz auf Golgatha, damit sie neu beginnen können. Gehe hin und sündige nicht mehr. Das heißt, durch meine Vergebung eröffne ich dir eine ganz neue Lebenschance. Und jetzt nutz sie, dass du rauskommst aus den alten Gleisen deines Lebens und dass dein Leben neu beginnt. Da tritt eines Tages ein junger Mann zu seinem Vater und sagt, Vater, ich möchte nicht mehr länger mit dir leben. Zahl mich bitte aus, ich möchte mein Leben selber leben, so wie es mir vorschwebt. Und der Vater zahlt ihn schweren Herzens aus. Er weiß, das geht nicht gut. Das geht ja nie gut ohne Gott. Irgendwann stoßen wir uns den Kopf an. Aber er gibt ihn frei, weil er ein Gott der Liebe ist. der Vater. Und dann zieht dieser junge Mann los. Und dann gerät er in eine Sackgasse seines Lebens. Und da heißt es, und da schlug er in sich. Das heißt, er dachte entscheidend nach, wofür habe ich eigentlich mein Leben? Wofür hat mir das Gott mitgegeben? Und er sagte, ich habe die Lösung vom Vater nicht vertragen. Ich will mich aufmachen und zurückgehen zu meinem Vater. Und dann sieht ihn sein Vater von ferne und er läuft ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme und sagt, dieser mein Sohn, der war tot und ist wieder zum Leben gekommen. Macht ein Fest, eine Party, denn ein Verlorener ist zurückgekehrt in die Geborgenheit des Vaters, in die Geborgenheit Gottes. So also ist Gott. Jesus offenbart das Herz Gottes, bei dem auch Verachtete etwas gelten und ihren Wert behalten. Und den Menschen, die in Schuld und Sünde verstrickt sind, denen gibt er eine zweite Chance. Der Arme liebte, als nur Reiche etwas galten. Und der Petrus auf die Beine stellte, als er sich selber verdammte. Und der ans Kreuz ging, als die Frommen in Jerusalem gerade dabei war, ihr dolles Passafest zu feiern. Da geht er, der Sohn Gottes, ans Kreuz. Und der sich die Schuld der Menschen auflud, als alle sich die Hände in Unschuld wuschen. Und der dem mit ihm sterbenden Verbrecher am Kreuz das Himmelreich versprach, als ihm alle die Hölle an den Hals wünschten. So ist Gott. So ist Gott, Freunde. Und nicht anders. In Jesus offenbart Gott seinen Charakter und da gibt er uns Einblick in sein Herz und in sein Wesen. Jesus zeigt uns den Vater. Er repräsentiert Gott eins zu eins in dieser Welt. Ein klares Bild, so ist Gott. Ihr Lieben, das ist faszinierend und das ist atemberaubend schön. Das hat mich magnetisch auf diesen Gott zugezogen, zu ihm gezogen. Und das hat vor allen Dingen mein Misstrauen, was in mir war, ob ich bei Gott nicht zu kurz komme, Stück für Stück schmilzen lassen und zu einem Vertrauen werden lassen, dass mein Leben bei ihm gut aufgehoben ist. Und dass er, der Gott des Lebens, sich aufs Leben versteht. Und dass mir nichts Besseres passieren kann, als diesen Gott zu finden und mit ihm zu leben. In diesen Gott habe ich mich verliebt. In diesen Gott, der in Jesus präsent ist und der uns einen Blick ins Herz gibt. Und ein drittes. In Jesus vollzieht Gott seine Versöhnung für uns. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob wir da nicht eins sind, dass wir alle sagen müssen, unser Leben verläuft nicht so, wie es eigentlich laufen müsste. So wie Gott es eigentlich ursprünglich geplant hat. Wir sollten ja aus einer lebendigen Beziehung zu ihm heraus unser Leben gestalten und den Herrschaftsauftrag Gottes in dieser Welt wahrnehmen. Und wir merken, hinter dem Standard hinke ich bei weitem hinterher, jedenfalls mir geht es so. Ich vermute Ihnen auch. Wir sind alle aus dieser heilen, unmittelbaren Beziehung zu Gott herausgefallen. Und wir haben die Hand Gottes losgelassen, bewusst. Oder vielleicht haben wir das vergessen, ihn vergessen. Und wir leben unser Leben aus uns selbst heraus. Wir wollen es gut leben und spannend leben. Aber wir leben unser Leben aus uns selbst heraus. Deshalb sind wir in vielem ein Zerrbild dessen, was Gott eigentlich unserem Leben beigemessen hat. Im Großen, im Weltkonzert, aber auch bei mir ganz persönlich. Und deshalb erleben wir in vielem nur noch einen Schatten der Herrlichkeit, die Gott uns an sich zugedacht hat. Die Sehnsucht nach Gott ist geblieben. Die haben wir alle eingeimpft, eingepflanzt bekommen. Und deshalb sind wir Menschen ja auch unheilbar religiös, auch der Atheist. Und wir müssen immer wieder neu diese Fragen stellen. Die Frage, gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Die Frage, welchen Sinn hat mein Leben? Es kann doch nicht sein, dass wir nur zum Arbeiten über diesen Kosmos laufen. Kann doch nicht sein. Oder die Todesfrage. kommt was oder kommt nichts? Und vor allen Dingen auch die Schuldfrage. Und sie liegt ja in allen Religionen auf dem Tisch. Wie werde ich die Schuld meines Lebens los? Muss ich im Ganges tauchen? Muss ich irgendwelche Übungen machen? Oder was weiß ich? Selbst ein Mann wie Mahatma Gandhi sagte, es ist mir eine ständige Qual, immer noch so weit von dem entfernt zu sein, der mein Leben und mein Sein ausmacht. Ich weiß, es ist meine eigene Schlechtigkeit und Bosheit, die mich von ihm trennt. Hören wir diesen Schrei nach Sehnsucht, nach Erlösung auch bei einem Mann wie Mahatma Gandhi, den man in der Tat bewundert für sein Werk. Ich bin von Gott weit entfernt. Ich suche ihn, ich bin auf Bewegung, ich bin unterwegs zu ihm. Aber das, was in mir ist, auch an Schuld, das hindert mich, zu ihm zu kommen. Die bedrückende Schuldfrage ist der Prüfstein für jede Religion und jede Weltanschauung. Und jetzt nähern wir uns dem Herzstück des Evangeliums. Es gibt manche Berührungspunkte zwischen Religionen und dem christlichen Glauben. Zwischen Jesus, Buddha und Mohammed. Wir können vieles ohne Jesus leisten. Wir können uns selbst verbessern. Wir können unsere Moral heben, an unserer Veredelung arbeiten. Aber an mindestens zwei Stellen kommen wir nicht an Jesus vorbei. Wenn es um die Lösung der Schuldfrage geht und wenn es um die Beziehung zu Gott geht, wie wir Frieden mit Gott finden. Adolf Eichmann, den Älteren vielleicht bekannt, die rechte Hand von Adolf Hitler, hat einmal gesagt, dass er an einen Gott glaube, der die Sünde nicht richte und niemand verdamme. Hohen Sand. Er hat sich ein Gott selbst zurechtgebastelt. Der hat ihn nicht davon abgehalten, so viele Millionen Menschen umzubringen. Ich glaube an einen Gott, der die Sünde nicht richtet und niemand verdammt. In der Bibel wird dieses Bild korrigiert. Gott sieht unsere Lage sehr realistisch und er sieht sie todernst. Schuld und Sünde sind keine Kavaliersdelikte, dass wir Gott den Rücken kehren, über die er, der Heilige, einfach hinwegschauen könnte. Wir lesen einmal im Psalm 49. Niemand kann sein eigenes schuldbeladenes Leben vor dem heiligen Gott freikaufen. Der Kaufpreis ist zu hoch. Was wollten wir Gott bieten? Anständigkeit? Bemühen? Kann man mehr erwarten als bemühen? Niemand kann sich selbst vor Gott ins rechte Licht rücken. Wir Menschen können unser schuldhaftes Leben vor Gott nicht ins Reine bringen, ob wir meditieren oder ob wir sonst was machen. Und auch kein anderer Mensch kann uns vor Gott rechtfertigen, sondern vor Gott stehen wir immer ganz allein. Jeder hat mit seiner eigenen Schuld zu tun und weiß, dass er dem Standard Gottes hinterherhängt. Schaut, aber Gott in seiner ganz großen Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit, der wirklich alle Gesetzmäßigkeiten in der Hand hat, wer könnte Gott etwas befehlen? Er hat einen Weg gefunden, einen Weg, einen Ausweg, wie wir wirklich zu ihm kommen können und in eine heilsame Beziehung zu ihm. Ich habe gedacht, ich mache Ihnen das mal ganz persönlich deutlich, an dem, wie Gott zu mir geredet hat. Ich war ungefähr 20 Jahre alt und ich kann mich noch gut erinnern, wie die Gottesfrage in meinem Leben hochbrach, mitten in der Blüte meines Lebens. Keine Bedürfnisse, irgendwie Gott zu gebrauchen, um Defizite abzubauen. Voll im Saft, im Sport, im Beruf und so weiter, im Freundeskreis und so weiter. Aber die Gottesfrage lag auf dem Tisch in meinem Leben. Und sie kam ernsthaft in mir hoch. Warum lebst du? Du musst doch einen Sinn haben, einen übergeordneten Sinn haben. Und die Wirklichkeit Gottes trat immer mehr vor mein Auge. Und ich begriff, Gott ist anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist ein gerechter Gott. Und im Gegensatz dazu bröckelte meine selbstgebastelte Frömmigkeit und meine Gerechtigkeit immer mehr ab. Ich merkte, wer bin ich gegenüber Gott? Und in seinem Licht sah ich immer mehr mein eigenes Leben, mein an Gott vorbeigelebtes Leben. Gutes Leben, spannendes Leben, erfolgreiches Leben, aber an Gott vorbeigelebtes Leben. Und ich merkte, wenn Gott wirklich ist und wenn du eines Tages vor ihm stehst, hast du null Chancen durchzukommen. Das hat mir mein ganz gesunder Menschenverstand gesagt. Mein ganz gesunder Menschenverstand. Darf ich es an einer Skizze deutlich machen? Schauen Sie, der sündige Mensch, der dem Standard Gottes hinterherhängt. Und gegenüber ist der heilige Gott. Der heilige Gott. Und diesen Graben, diese Distanz, die können wir nicht überwinden, so sagt die Bibel. Durch fromme Übungen, durch gute Taten, durch Anständigkeit, durch Philosophie, durch Religiosität. Wir werden nie zu Gott kommen. Wir können diesen Graben einfach nicht überwinden. Das habe ich verstanden. Mehr und mehr. Und da zerbröckelten alle meine Rechtfertigungsversuche, als wäre der liebe Gott schon glücklich, wenn ich in die FEG gehe und wenn ich den Taufschein herzeige und wenn ich zu allen lieb und nett bin. Das habe ich versucht. Ihr Lieben, das hat mein Leben ganz schön durcheinander gewirbelt. Das hat mich manches in meinem Leben hinterfragen lassen. Und das hat vor allen Dingen der frommen Spielerei und der religiösen Unverbindlichkeit schlagartig den Boden entzogen bei mir. Und mich beschäftigte immer mehr die Frage, wie kann ich den Weg zu Gott finden? Wie kann ich denn wirklich eines Tages diesem Gott gegenübertreten? Und sein Ja finden. Wie kann ich vor ihm gerecht werden? Und dann hörte ich aus der Bibel dieses Wort, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das war schon mal gut für mich zu wissen, dass Gott auch mich sucht und mich meint und dass ich zur Wahrheit durchkommen soll. Und dann kam ich zu der ganz, ganz entscheidenden Stelle und die müssen wir heute auch hören. Aus dem ersten Timotheusbrief. Es gibt nur einen Weg, einen Gott und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus, der sein Leben eingesetzt hat zur Befreiung für viele Menschen. Es gibt nur einen, nicht zwei, einen Mittler, einen, der den Weg zu Gott bahnen kann für alle Menschen. Und das ist der Christus. Hier taucht die entscheidende Frage auf, warum nur Jesus? Warum nur Jesus? Und ich denke, wer mir gefolgt ist bis hierhin, der wird die Antwort schon kennen. Weil Jesus allein ohne Sünde geblieben ist. Weil Jesus ohne Fehl und Tadel ist. Selbst seine Feinde konnten ihm nicht in irgendeiner Weise am Zeug flicken. Er ist ohne Schuld geblieben. Nicht nur moralisch, sondern er hat immer in einem intakten Verhältnis zu Gott gelebt, bis ans Kreuz. Deshalb ist er der Einzige ohne Sünde. Und nur jemand, der nicht mit sich selbst und seiner eigenen Schuld belastet ist, der ist in der Lage, mein Päckchen und ihr Päckchen und dein Päckchen zu übernehmen und ans Kreuz und am Kreuz aus der Welt zu schaffen. Deshalb Jesus. Da kann kein Religionsstifter mit. Vergleichen Sie das. Ich habe mir ausgesprochen Mühe gegeben an dieser Stelle. Jesus ist der Weg, weil er allein ohne Schuld ist. Und er sagt, ich bin in die Welt gekommen, um die Menschen, nicht um den Menschen, um an ihnen zu verdienen, sondern um mein Leben freiwillig zur Befreiung für Menschen zu geben. Und dann komme ich zu einer unwahrscheinlichen Stelle, die mich fasziniert, zeitlebens. Bitte? Gott versöhnte die Menschen mit sich selber, indem er den, der allein ohne Sünde war, unsere Sünde auflegte. Warum? Damit wir nun vor Gott als Gerechte bestehen können. ihr lieben Freunde, hier hat Gott in seiner Souveränität einen Weg gefunden, wie er, der große Menschenschöpfer und Menschenfreund, zu uns ein Ja finden kann. Den Weg über Jesus, am Kreuz auf Golgatha. Da hat Gott alle Schuld meines und ihres Lebens ausgetilgt durch seinen Christus. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber. Jesus ist Gottes rettende Liebe. Das ist Versöhnung von Gott vollzogen. Versöhnung heißt, dass zwei, die nicht miteinander können oder besser, die nicht zusammenpassen, der heilige Gott und der ungerechte Mensch, dass die sich aussöhnen durch diesen Mittler, durch diesen Christus. Das ist entscheidend. Versöhnung. Versöhnung heißt, es ist wieder alles gut zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen. Versöhnung heißt, meine Gnade hat deine Sünde am Kreuz getilgt und das Vaterhaus Gottes ist wieder offen. Versöhnung, ganz einfach gesagt, dass Gott dir sagen lässt, ich will dich, du bist es mir wert und ich möchte nicht auf dich verzichten und ich möchte auch nicht Ewigkeit feiern ohne dich. Du bist versöhnt. Versöhnt. Freunde, das hat mich fasziniert bis zum heutigen Tag, dass Gott von sich aus hier etwas geschaffen hat. Und ein letztes: In Jesus öffnet uns Gott die Tür zum ewigen Leben. Volkstrauertag, ich weiß nicht, ob das ein spannender Tag ist und was man da so macht. Eigentlich versuchen wir doch, diese Gedanken sehr oft wegzuschieben, oder? Wir denken nicht gerne an Sterben. Sterben heißt der Schlusspunkt des Lebens und ich weiß nicht, ob Sie genauso gerne lieben wie ich. Ich bin voller Leben, vom Haarspitze bis zum kleinen Zeh, voller Leben, lebe gern. Und dann ist da diese Wolke, die uns begleitet, dass dieses spannende, schöne Leben, dass das irgendwo beendet ist. Ihr Lieben, und jetzt kommt das Evangelium. Und das Evangelium heißt immer frohe Nachricht, großartige Nachricht. Kann man nicht in der RNZ lesen. Das heißt, dass Gott dieser Todesmacht den Giftzahn entzogen hat. In seinem Christus, der nicht nur am Kreuz die Schuldfrage gelöst hat, sondern der durch die Auferstehung auch die Lebensfrage gelöst hat. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch angesichts des Sterbens. Der Tod ist entmachtet. Und ich hörte am Freitag bei dieser Beerdigung, das Grab ist nur noch die Kleiderablage. Nur noch die Kleiderablage. Jesus sagt, ich lebe und ich ziehe dich ins Leben rein. Ich ziehe dich ins Leben rein. Gott hat euch mit Christus ewiges Leben geschenkt. Und der auferstandene Jesus ist der Garant für neues Leben, für Leben mit Gott in Ewigkeit. Ihr Lieben, ich darf das mal so ganz bewusst machen. Ich habe ja einen Zollstock. Und ich habe mir einmal überlegt, das Durchschnittsalter des deutschen Mannes ist 77. Das ist hier, wo ich meinen Daumen habe, meinen Finger habe hier, Zeigefinger. Ich bin jetzt hier. Das heißt, ich habe ungefähr, wenn ich dieses Alter überhaupt erreichen sollte, ich habe zu Hause eine Notiz auf dem Schreibtisch von einem 15-jährigen Jungen, der an Leukämie erkrankt ist, mit dem Tode ringt und jetzt da, wo überlegt wird, was zu tun ist. Niemand hat es ja in der Hand, aber gehen wir nur mal davon aus. Das heißt, ich habe noch diese Strecke vielleicht zu leben. Und jetzt mach du deinen Zollstock mal fertig. Wo stehst du? Und was macht das mit dir? Ihr Lieben, halten wir das aus oder verdrängen wir das? Ich muss das nicht verdrängen. Ich weiß, dass ich zu meinem Herrn gehe.
und dass ich Leben habe, was weitergeht. Weißt du das auch? Ich werde es nie vergessen, als meine 12-jährige Oma starb. Es war das erste Mal, dass ich mit Tod konfrontiert wurde. Okay. Die meisten sind noch wach. Da bin ich dankbar. Ich war 12. Meine Oma war älter. Und dann ging mein Vater zu der Mutter und sagte: Mutter, du wirst bald heimgehen zum Herrn. Und ich überlege, wie die Anzeige in der Zeitung aussehen sollte. Und ich habe an dieses Wort gedacht: Christus ist mein Leben. Und dann vollendete die Oma: und Sterben ist mein Gewinn. Das habe ich nie mehr vergessen. Und deshalb kann ich so darüber reden. Sterben ist mein Gewinn. Warum? Weil Jesus mein Leben ist. Jesus heute mein Leben geworden ist. Und wenn ich aus dieser Welt gehe, dann gehe ich zu ihm. Nicht, weil ich so gut bin. Ich bin nicht besser als irgendein anderer hier in dem Raum. Sondern weil er mich gerufen hat zum Glauben und ich habe Ja gesagt. In meinem Leben hier auf der Erde. Dort lebt, wer hier zum Glauben an Jesus kommt. Hier fallen die Würfel. Christus ist mein Leben. Kannst du das sagen? Christus ist mein Leben, die Nummer eins. Christus gehört mein Leben. Und wenn du das sagen kannst, dann darfst du auch das andere wissen. Und Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Nicht Verlust. Schaut, und jetzt können wir auch dieses Wort, glaube ich, aus der Bibel ertragen, das möchte ich euch sagen. Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben, der weiß das heute. Und der hat heute dieses Leben schon, was sich auswirkt, in einer positiven Weise, mit einer neuen Qualität. Wer nicht auf den Sohn hört, der wird das Leben nicht finden, sondern er wird unter dem Gericht Gottes bleiben. Ihr Lieben, ich darf euch das auch nicht ersparen. Es geht nicht um unverbindliche Vorträge sonntags. Es geht ums Leben oder es geht um Tod. Wir merken, Jesus ist wirklich unser Schicksal, wie der Titel dieses Buches heißt. Es hängt alles an Jesus. Eine wunderbare Zusage für den, der Jesus aufnimmt. Und andererseits werden die Folgen auch klar beschrieben. Für Menschen, die Jesus gegenüber neutral bleiben wollen. Vieles ist notwendig, um das Leben zu verschönen. Aber eins ist lebensnotwendig für das Leben hier und dort. Und das ist, dass wir Jesus, die große Gabe Gottes, annehmen. Jesus ist nicht der Beste unter anderen Guten. Und Jesus ist nicht der Größte unter anderen Größen. Sondern er ist der Einzige, der uns Vergebung schenken kann. Der uns Frieden mit Gott bringen kann und der uns ewiges Leben zusichern kann. Wir brauchen Jesus. Ich möchte dich fragen, darf ich so ganz persönlich wagen? Hast du gewählt? Jesus gewählt? Wir hören ein Lied, bitte.